Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Kalt I, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Kalt I an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Wir schreiben die Folge Nummer 87.
Ich dachte, jetzt kommt diese Sternzeit oder sowas.
Ich bin vorher eingeschlafen, deswegen nehmen wir heute ein bisschen später auf. Du musstest mich wecken mit einer Signal-Nachricht.
Ja. Genau, ich habe hier einen Suchalgorithmus ausgeführt und habe dich gefunden und aktiviert, ja. Sodass wir jetzt hier in die Folge einsteigen können.
Korrekt.
Denn im Prinzip an das Thema können wir uns heute so ein bisschen ranrobben. Ich hatte in der Vorbereitung, hatte ich einfach so geschrieben, wir könnten ja mal Wegfindungsalgorithmen beschreiben. Und als ich dann so drüber nachgedacht habe und als wir dann tatsächlich da gesessen haben, eine Folge draus zu machen, ist mir dann so aufgefallen, wir haben eigentlich nie ordentlich Graphen eingeführt. Wir sollten darüber mal reden, also nicht Graphen mit F, wie der Adelstitel, sondern Graphen mit PH.
Graphzahl wäre ja passend für uns.
Ja, genau. eben nicht diese Graphen, sondern halt Graphen mit PH. Außerdem nicht die Graphen, wie man sie in der Mathematik so kennt, also was man vielleicht irgendwie mit so XY-Darstellung auf ein Blatt Papier malt, um eine Funktion zu visualisieren, sondern Graphen im Sinne von ja, einer vernetzten Struktur, wie es halt in der Informatik verwendet wird. Und dort das Sujet von diversen Algorithmen ist, die alle irgendwie mit diesen Graphen hantieren und so weiter und so fort. Das ist alles in diversen Folgen schon mal am Rande erwähnt worden. Aber verdient es doch einmal, ordentlich zu diskutiert zu werden.
Okay, ja, ich bin ganz Ohr. Ich muss sagen, da lasse ich mich jetzt mehr oder weniger so ein bisschen reinfallen. Du hattest ja das mit der Wegfindung an so einem schönen Blogpost hochgezogen.
Ja.
Dann aber festgestellt, nee, wir müssen da erst noch Grundlagen machen. Was ich ja total okay finde, aber ich habe dann so
der
ein bisschen...
Der Blogpost? Was dann so ein bisschen? Mach du erstmal den
Satz. Ich habe dann so ein bisschen gedacht, lass ich das mal... Ich bereite mich mal nicht so sehr vor. Jetzt habe ich aber... vom Wispod Adventskalender die Folge vom Haus vom Nikolaus gehört. Und das ist auch Graphentheorie. Also so ein bisschen habe ich jetzt schon mal was davon gehört, aber wir werden sehen.
Das ist nicht etwas, was bei uns vorkommt. Ich überlege gerade, ob das mit einem Spannbaum was zu tun hat, aber das ist eine andere Sache. Das ist so ein bisschen Richtung Königsberger Brückenproblem.
Ja, genau. Ganz genau.
Ich glaube auch tatsächlich, wo es überhaupt angefangen hat mit der Reflexion auf Graphentheorie damals, das war so eine der ersten Sachen, wo eben, war das nicht Immanuel Kant?
Ich weiß, der
hat in Königsberg gewohnt, oder war das jemand anders?
Ich glaube, es war Euler.
Euler? Ja, das ergibt mehr Sinn, weil Kant war ein Philosoph und kein Mathematiker. Leonhard Euler hat das Königsberger Brückenproblem beschrieben anhand von der konkreten Anordnung von Brücken in der Stadt Königsberg, die da, ich glaube auch Inseln, die in dem dortigen Fluss gelegen sind oder sowas, miteinander verbinden. Und da hatte sich gefragt, wie kann man die durchschreiten, so dass man an allen Orten mal gewesen ist und hat aber jede Brücke nur einmal überschritten. Und es stellt sich halt heraus, dass das bei dieser konkreten Anordnung von Brücken nicht der Fall ist. Wie gesagt, das kann man sich mal visualisieren. Wie gesagt, wenn man den Begriff Königsberger Brückenproblem sucht, wird das zu finden sein. Zum Beispiel bei Wikipedia, das müssen wir jetzt nicht vorlesen, auch wenn wir der Wikipedia-Vorlese-Podcast sind.
Ja, witzigerweise ist es sogar so, dass Euler das ursprünglich nicht für ein mathematisches Problem gehalten hat. Und dann hat er sich aber doch damit beschäftigt und quasi nebenbei Graphentheorie erfunden. Aber wir werden einfach mal die Folge vom Wispod Adventskalender verlinken. Dann kann man
Durchaus Sympathie dafür, wenn einem aus Versehen eine Theorie passiert nebenher.
Ja, genau.
Ich habe so eine Erinnerung, ich habe eine meiner ersten Tätigkeiten in der freien Wirtschaft nach dem Studium war an einer alten Perl-Applikation zu arbeiten. Also halt nicht im Sinne von dass es halt einfach nur alter Schrott war, den man übersetzen musste, sondern halt, was halt einfach eine sehr lange Geschichte hat, diese Applikation, und hat halt. Ich hatte ja das, glaube ich, auch schon mal beschrieben, dass man dass es so eine Codebase ist, wo man geologische Schichten sehen kann, wo man auf eine Datei raufgucken kann und sieht, ach ja, diese Datei ist von 2007 und diese Datei da drüben ist von 2011 oder was auch immer.
Ja.
Je nachdem, wie halt gerade der Programmierstil halt so war, was halt so im Team gerade modern war. Und in dem Zuge, als ich da ein paar Dinge umgebaut habe, ist mir dann auch irgendwann mal aus Versehen, sind mir ein paar Bibliotheken passiert. Also ich habe mich nicht drum bemüht, irgendwie eine Bibliothek zu schreiben. Aber das war einfach so eine Umgebung in diesem System. Damals war es halt schwierig, Bibliotheken einfach nachzuinstallieren, die es schon gibt. Und deswegen musste man sich halt irgendwie behelfen. Und wenn man sich halt behelfsmäßig so kleine Helferlein gebaut hat, dann sind die halt irgendwann außer Kontrolle gewachsen. Und mir ist dann halt, irgendwann ist uns auch mal ein Web-Framework passiert, aus Versehen.
Ja.
Wie das halt so ist.
Man kennt es ja.
Auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. In dem Sinne, ja, ich meine, mir ist ja eigentlich auch passiert, dass ich ja nicht mit dem Thema Wegfindung angefangen hatte. Und dann habe ich den Weg gefunden dazu, dass uns jetzt hier eine Einführung in Graphen passiert. Nein. Ein Graph ist im Prinzip einfach eine Menge von Knoten und eine Menge von Kanten, die diese Knoten verbinden. Ich hatte ja eben gerade gesagt, die Graphen, die man auf dem Papier aufzeichnen kann, wie wenn ich jetzt sowas habe wie eine mathematische Funktion, f von x ist gleich x Quadrat, und dann kann ich halt eine entsprechende Kurve aufzeichnen, die den Verlauf dieser Funktion darstellt. Ist das hier auch eine Sache, die ich aufmalen kann auf einem Blatt Papier? Natürlich, ich kann irgendwie Knoten mir vorstellen, als irgendwie ich mal so ein Kästchen auf das Papier oder ein Kringel oder was auch immer und schreibe einen Namen rauf in das Ding. Und dann kann ich halt, wenn ich mehrere von diesen Knoten habe, kann ich halt Linien dazwischen ziehen. Das sind dann meine Kanten. Und dementsprechend baut sich dann halt eine Struktur auf. Und das macht man natürlich deswegen, weil man irgendwelche tatsächlichen Objekte darstellen möchte, für gewöhnlich. Ich meine, die mathematische Betrachtung von der ganzen Sache ist dann natürlich abstrakt, wie das in der Mathematik nun mal so üblich ist, dass man von dem Anwendungsfall abstrahiert. Aber dass man sich diese Strukturgraph vorstellt, liegt natürlich daran, dass man dafür Anwendungsfälle finden kann, noch und nöcher. Vielleicht ganz klassisches Beispiel, wenn ich jetzt schon sage, man hat irgendwelche Boppel, die man irgendwie auf Papier raufmalt und man hat Linien dazwischen, dann fällt mir sofort ein Nahverkehrsplan ein. Wie hier zum Beispiel hinter mir einer hängt. Wer schon mal meinen Stream gesehen hat, der weiß, ich habe hier eine Nahverkehrskarte hängen, allerdings vom Römischen Reich, also wo das antike römische Straßennetz dargestellt ist, wie so ein U-Bahn-Fahrplan. Und das ist ja nun genau diese Struktur, die man da so erwartet. Man hat halt hier die weißen Boppel, die in dem Fall dann halt für Städte stehen. Natürlich in einem normalen Nahverkehrsplan wären das Haltestellen. Und man hat dazwischen Linien, entsprechend halt der Verbindungen, die es dazwischen so gibt. Also halt im einfachsten Fall halt eine Linie, wenn ich einfach eine direkte Verbindung habe, ein Fahrzeug hält an dieser Haltestelle und danach hält es dann an der nächsten Haltestelle, dann ist das halt eine Direktverbindung, wird dann als Kante in dem Graphen dargestellt. Das ist zum Beispiel eine intuitive Methode, wie ich halt so einen Graphen haben kann. Man kann auch vielleicht schon so sehen, gerade daraus, dass dann bei Graphen eine Variabilität entstehen kann, weil ich kann mich jetzt natürlich zum Beispiel fragen, na ja, aber in einem Nahverkehrsnetz kann es auch zum Beispiel sein, zwischen zwei benachbarten Haltestellen gibt es mehrere Kanten, wenn da einfach mehrere Linien fahren. Das ist ja die Darstellung, die man häufig vorfindet in so einem Nahverkehrsplan, dass ja. Man vielleicht halt sehen kann, irgendwie zwischen dem Hauptbahnhof und dem Stadion fahren mehr Linien als irgendwie zwischen Wohngebiet A und Wohngebiet B, auch wenn da eine Verbindung besteht. Das ist ja etwas, was auf diesen Plänen häufig dargestellt wird. Nicht immer, aber häufig. Wenn ich jetzt eventuell so eine topografische Karte habe, wo man dann rauszoomt und sieht tatsächlich dann wie nur Bahnhöfe, die auf nationaler Ebene verbunden sind miteinander, vielleicht in seinem Fernverkehrslageplan oder sowas, dann habe ich vielleicht nur die grundsätzlichen Verbindungen und dann wie dann tatsächlich die Züge fahren, das muss man dann gucken. Dann stellt der Graph das vielleicht nicht dar. Also ja, kann man schon sehen, dass es halt, dass Graphen verschiedene Gestalten annehmen können, je nachdem, was die Anforderungen an die Sache sind. Wir werden dann auch zum Beispiel sehen, wenn es um Wegfindung geht, kann man vielleicht auch mit den Kanten noch weitere Informationen assoziieren. Beim Wegfindung ist das dann halt klassischerweise so etwas wie Distanz. Wenn ich jetzt irgendwie meinen Graphen von Orten habe, ich habe irgendwie vielleicht einen Graphen, wo irgendwie Hamburg und Berlin und Dresden drauf sind, und dann habe ich halt Verbindungen dafür, dass ich halt mich zwischen Hamburg und Berlin oder zwischen Berlin und Dresden oder zwischen Hamburg und Dresden bewegen kann durch geeignete Verkehrsmittel. Dann könnte man diese Kanten halt auch beschriften mit zum Beispiel Entfernungen, um das in einer Wegfindung zu berücksichtigen, oder mit Geschwindigkeiten, mit denen man sich da bewegen kann, oder vielleicht mit Reisezeiten, je nachdem, was halt die Anforderung ist, die man so haben möchte, eventuell sogar alles gleichzeitig, je nach Optimierungsziel der Wegfindung. Das kennt man ja, wenn man seine Wegfindung macht, dass man dann eventuell gefragt wird, möchte man den schnellsten Weg oder den effizientesten oder den schönsten Weg oder was auch immer. Das können ja alles Informationen sein, die mit diesen Kanten oder mit den Knoten assoziiert sind. Eventuell, ich glaube, es gibt auch so ganz wilde Strukturen, wo die Kanten tatsächlich zwischen mehreren Knoten sein können. Ich weiß nicht, was der konkrete Name dafür ist. Ich glaube zu einem Hypergraph, aber das ist dann schon ein bisschen wilder. Wir bleiben mal bei den einfachen Sachen, wo die Kanten von einem Knoten zu einem anderen Knoten sind. Und wie gesagt, im Wegfindungsbeispiel, eventuell steht dann eine Distanz oder eine Laufzeit oder sowas dran.
Mhm, okay.
Vielleicht ein anderes Beispiel, um sich deutlich zu machen, was auch ein Graph sein kann, sind soziale Medien. Das kennt man ja auch klassischerweise. Der soziale Graph ist ja auch so als zumindest technischer Begriff geläufig. Ich weiß ja nicht, wie sehr der auch in den allgemeinen Alltagssprachgebrauch ausgestrahlt hat. Aber ja, soziale Netzwerke im Prinzip stellen auch so einen Graphen dar. wo die Knoten in irgendeiner Form Benutzerkonten sind. Ich habe jetzt hier in meinen Notizen geschrieben Personen, aber es kann ja auch zum Beispiel so etwas sein, wie halt irgendwie ein Benutzerkonto einer Firma oder einer Organisation, die in Kommunikation tritt, die ihre eigenen Posts absetzen kann und sowas. Und dann würde man als Kanten vielleicht sowas haben wie, diese Person ist befreundet mit der anderen Person oder diese Person folgt dieser Firma oder Organisation oder Gruppe oder was auch immer, ist vielleicht Teil der Gruppe, was auch immer das dann heißt für das jeweilige soziale Netzwerk. So kann man halt sehen, wie sich halt Graphen ergeben können und wie auch insbesondere die konkrete Gestalt des Graphen, selbst wenn man dieselbe Domäne abdeckt, immer wieder was anderes sein kann, je nachdem, was die Frage ist, die man jetzt gerade stellen möchte. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel fragen will, über wie viele Ecken bin ich befreundet mit Kevin Bacon oder bekannt, dann braucht man natürlich einen Graphen, der genau diese Kanten enthält, die man dann da abschreiten möchte. Und dann tatsächlich ist das dann auch eine Art von Wegfindung, die man dann da vornimmt, wenn man genau diese Frage beantworten möchte. Das ist zum Beispiel eine Sache. Andere Fragen erfordern dann eventuell, dass man eine andere Graphendarstellung wählt, also einen anderen Graphen in dieser zugrunde liegenden Ontologie identifiziert. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Unterschied zu Listen und Maps, die wir schon besprochen haben in den Folgen 71, 77, 79. 71 allgemein, was Datentypen sind, 77 und 79 eben für Listen und für Maps oder Felder. Und das hatte ich ja auch schon, ich glaube, in 71 erwähnt, dass es für Graphen keine allgemeine Darstellung gibt, die sich so durchgesetzt hat. Also wir hatten gelernt, bei Listen sind so diese selbstwachsenden Vektoren oder wie auch immer die dann heißen. Ich glaube, dynamische Felder hatten wir gesagt. Ich vergesse immer diese allgemeinen Begriffe, weil ich immer in konkreten Programmiersprachen denke,
okay,
wo die Dinger spezifischere Namen haben. Haben sich halt durchgesetzt als Methode, Listen darzustellen in ja vielleicht 99% der Fälle. Genauso bei Maps haben sich auch Hashtables und sowas durchgesetzt eigentlich, wie gesagt, auch zu vielleicht 95-99%. Bei Graphen ist das einfach nicht so, weil es eben so viele auch verschiedene Arten von Graphen gibt und es gibt auch unterschiedliche Strategien, wie man Graphen darstellen kann, die zum Beispiel davon abhängen, hat man sehr viele Kanten, also ist der Graph eher dicht oder ist er eher dünn besiedelt. Man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt wie ein Nahverkehrsnetz darstellt, naja, oder auch wenn man sich den Fall im sozialen Medien wieder überlegt, dann hat man halt eventuell zu möglichen Paaren von Knoten nur sehr selten eine Kante. Also halt, wenn ich zwei beliebige Personen auf der Welt nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die miteinander befreundet sind oder sich irgendwie gegenseitig auf Facebook folgen oder was auch immer, relativ gering. Und wenn man so einen relativ dünn besiedelten Graphen hat, hat man bestimmte Darstellungen, die sinnvoller sind als andere. Hingegen, wenn der Graph sehr voll besetzt ist, dann würde man wahrscheinlich, also ich glaube, wenn man so einfach sagen würde, im dünn besetzten Fall wäre halt sowas wie, dass man für jeden Knoten sich einfach die Liste von anderen Knoten merkt, mit denen er benachbart ist. Weil das dann halt im Zweifelsfall zwei oder drei sind und das ist halt damit relativ effizient darzustellen. Hingegen, wenn ich einen relativ voll besetzten Graphen habe, wenn ich vielleicht irgendwie 100 Knoten habe und jeder Knoten hat irgendwie Kanten zu 95 anderen Knoten, dann hat man tendenziell eher so eine Matrix, dass man sich eine große Tabelle quasi aufschreibt mit allen Verbindungen und dann halt nur einträgt, gibt es die oder gibt es die nicht. Das kann man dann halt sehr kompakt ablegen und man hat halt keine großen Lücken, sodass das relativ speichereffizient ist und da kein großer Verschnitt bleibt.
Mhm, ja.
Bei Graphen gibt es dann noch einige Unterbegriffe. Ja, ich hatte jetzt gerade schon sowas gesagt wie als abkömmliche Hypergraph hatte ich erwähnt oder Multigraph ist, wenn man zum Beispiel mehrere Kanten haben kann, die zwischen denselben Knoten sind. Oder zumindest erinnere ich das. Das ist auch wieder so eine Sache, glaube ich, die nicht so hundertprozentig konsistent ist in der Begriffsbildung. Das ist dann immer so ein bisschen abhängig davon, welche Quelle man da gerade liest. Aber es gibt so ein paar Arten von Graphen, mit denen man in der Computertechnik doch relativ häufig zu tun hat. Das eine, auch eine Sache, die wir bereits sehr häufig erwähnt haben, insbesondere dadurch, dass die Wurzel oben ist anstatt unten, das sind Bäume.
Ja.
Also ja, der Baum, eine Datenstruktur, wo man halt auch Knoten und Kanten hat und man hat aber ja quasi einen Wurzelknoten, von dem die ganze Sache ausgeht, in Anführungszeichen, was auch immer das heißt. Tatsächlich ist ein Baum, wenn man es als Graph ausdrückt, es ist halt ein Graph, wie gesagt, wir haben es mit Knoten und Kanten zu tun. Insbesondere ist es ein zusammenhängender Graph erstmal, also von jedem Knoten komme ich irgendwie zu jedem anderen Knoten, wenn ich nur an den Kanten entlang laufe. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich mache eine Wegfindung für Fußgängerrouten und ich habe einen Ort in Berlin und ich habe einen Ort in New York City, dann werde ich halt keine Route zwischen diesen beiden Orten finden, weil dazwischen halt ein Ozean ist, der sich zu Fuß schlecht durchschreiten lässt. Zumindest mit den konventionellen Methoden. Also für den Zwecke unserer Wegfindung nehmen wir das jetzt mal an.
Ja, okay. Na gut.
Man kann sich jetzt irgendwelche technischen Hilfsmittel ausdenken, mit denen man über das Wasser laufen könnte oder so, aber das soll ja nicht der Punkt sein, sondern für den Zweck dieses Beispiels sehen wir halt, dass der Knoten in New York City und der Knoten in Berlin keinen Pfad haben, der dazwischen verläuft, und deswegen ist dieser Graph von Orten auf der Welt, wo die Kanten dann Fußwegrelationen sind, nicht zusammenhängend. Das ist bei einem Baum eben nicht der Fall. Und eine zweite Sache, die bei einem Baum nicht der Fall ist und was dann eben zu der Definition führt, ein Baum ist ein zusammenhängender azyklischer Graph. Und was das bedeutet, ist, man kann nicht im Kreis gehen in einem Baum. Also ja, man kann sich ja quasi vorstellen, wenn ich mir einen Baum vorstelle, halt mit einem Wurzel, also einen natürlichen Baum jetzt. Und ich stelle mal vor, der hat halt irgendwie eine Wurzel, also die Wurzel halt wird im Informatik-Sinne als ein Ding angenommen, als einen Knoten, einen Startpunkt, von wo das Ding halt wächst. Das stimmt natürlich beim echten Baum auch nicht, weil die Wurzel ziseliert sich ja dann nach unten aus, wie in x wie viele feinste Äderchen oder wie die auch immer heißen. Aber wenn wir uns den Teil über der Erde angucken, sehen wir halt ja den Ansatz des Stammes, also halt was halt da die Wurzel ist. Dann geht der Stamm halt irgendwie hoch, dann zweigt es sich halt irgendwie auf in einzelne Äste, dann in einzelne Zweige und dann irgendwann in Blätter. Und wenn ich jetzt von einem Blatt zum nächsten Blatt navigieren möchte, kann ich halt irgendwie den Zweig zurückgehen und dann vielleicht muss ich auf den Ast zurück und dann gehe ich wieder auf einen neuen Zweig rauf und so weiter. Also ich kann einen Pfad finden, aber ich kann nicht, ohne einfach denselben Weg zurück und wieder hinzunehmen, kann ich nicht quasi einen Schleifenweg bilden. Also ich kann nicht innerhalb der Struktur dieses Baumes von einem Blatt zum anderen springen oder so etwas. Wenn das der Fall wäre, dann hätten wir es eben nur mit einem allgemeinen Graphen zu tun und nicht mit einem Baum. Also das ist, wie sich ein Baum auszeichnet. Ich habe einen Graphen, der zusammenhängend ist, aber keine Zyklen aufweist. Und im Prinzip, wenn ich einen beliebigen Graphen habe und der erfüllt diese zwei Eigenschaften, kann ich im Prinzip mir halt einfach vorstellen, ich greife einfach einen von den Knoten raus und halte das ganze Ding so hoch. Und wir stellen uns jetzt vor, dass die Schwerkraft auf diese Knoten wirken könnte. Mhm. Und dann fallen die halt einfach alle so in die Orientierung rein.
Ja.
Wie das dann halt, dass es halt eine solche Baumstruktur gibt, wie gesagt, halt in der Informatik, der ist der Baum dargestellt, dass der Wurzelknoten oben ist und dann die jeweiligen Nachfolgerknoten, also dann die Äste und dann die Zweige und dann die Blätter, liegen dann jeweils da drunter, wenn man das so klassischerweise aufmalt. Aber das ist, wie man aus einem ungerichteten azyklischen Graphen dann einen Baum quasi auch eine Darstellung machen kann. Und das ist im Übrigen so als Rückgriff auf 77, wo wir Listen beschrieben haben und auch beschrieben haben, dass man zum Beispiel, hatten wir das bei Listen oder hatten wir das bei Feldern, dass wir die als balancierte Bäume dargestellt haben? Ich erinnere mich nicht mehr, weil im Prinzip kann man beides machen, so unten drunter. Ich glaube, wir hatten es bei Listen gesagt, bei sortierten Listen nämlich spezifisch, dass man eine Sortierung und damit einen effizienten Zugriff machen kann in Listen, ein effizientes Suchen, indem man das als so einen Baum darstellt. Und da hatten wir dadurch davon gesprochen, dass eben idealerweise solche Bäume balanciert sind. Also wenn man neue Elemente einfügt, dann möchte man halt nicht eine Situation haben, wo alle Elemente auf die rechte Seite eingefügt werden. Und dann hat man einen Baum, wo links ein einziges Blatt hängt und dann halt rechts das ganze Gewicht des Baumes. Dann kippt das Ding halt um, wenn es jetzt ein echter Baum wäre und andersrum stehen würde, wie ein Baum das halt so tut. Und im informatischen Sinne ist halt dann das Problem, dass sobald man in die rechte Seite reinsuchen muss, das halt wieder sehr ineffizient alles ist. Man hat ja diesen Baum gerade deswegen gebaut, damit man sich entscheiden kann, nach links oder rechts zu gehen und hat dann die Hälfte der Elemente verworfen, die man durchsuchen möchte. Und das ist natürlich nicht gegeben, wenn links nur 1% der Elemente ist und rechts 99%. Und deswegen hatte ich dann ja gesagt, dass zum Verwalten von balancierten Bäumen eben jenes Balancieren gehört, dass man also eventuell Elemente umsortieren muss, sodass dann das Ding wieder ausgeglichen ist. Und das kann man sich vielleicht im einfachsten Falle so vorstellen, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Man kann einfach irgendeinen Knoten greifen und es daran hochziehen. Und dann sortiert sich das in seine Baumstruktur rein. Das kann man ja einfach mit einem bestehenden Baum ebenfalls machen. Man kann sich jetzt einfach entscheiden, ach so, jetzt ist gerade rechts ein bisschen zu viel Gewicht. Ich fasse mal rechts an und ziehe da mal nach oben. Und dann sortiert sich das wieder so ein bisschen rüber. Ja, vielleicht, man kann sich vielleicht auch vorstellen, wie so, man hat irgendwie eine Decke in der Hand, man hat die Decke hochgenommen und dann stellt man fest, ach so, ich habe sie nicht in der Mitte hochgenommen, sondern nur so an der Seite. Dann greife ich mal ein Stückchen nach was sich nach der Mitte anfühlt, wo das ganze Gewicht ist und ziehe da hoch und dann ist es besser ausgeglichen eventuell.
Ja.
Das funktioniert natürlich nicht ganz, weil wenn man einmal den Schwerpunkt gewählt hat, kann es trotzdem in den Unterteilen dann halt wieder asymmetrisch verteilt sein. Also auf der linken Seite kann vielleicht dann wieder die rechte Seite übergewichtig sein gegenüber der anderen Seite. Deswegen ist jetzt nur so eine Intuition damit gegeben. Mhm. Aber damit kann man sich vielleicht vorstellen, was dieses Balancieren von Bäumen tatsächlich bedeutet. Ich habe ja auch geschrieben in meinen Notizen bei einem Baum insbesondere, dass es ein ungerichteter, azyklischer zusammenhängender Graph ist. Ungerichtet und gerichtet ist auch so eine Distinktion, die man bei Graphen machen kann. Im Prinzip, ob die Kanten eine Richtung haben. Das kann man ja mit dem Beispiel Nahverkehrsplan sich auch deutlich machen. Es gibt ja manchmal Linien, also häufig ist es ja so, wenn zwei Haltestellen nebeneinander liegen, dann kann ich von der einen zur anderen und auch wieder zurückfahren. Aber manchmal gibt es ja bestimmte Linienführungen, wo so Einrichtungsteile sind, also wo die Straßenbahn vielleicht den Berg hoch über die eine Straße fährt und dann da eine Haltestelle bedient. Und dann, aber wenn sie dann berg runter fährt, eine andere Haltestelle zwei Straßen weiter bedient, eine Querstraße weiter oder sowas, wenn vielleicht nicht genug Platz war, die Linie in beiden Richtungen in derselben Straße lang zu führen. Mhm. Oder wenn man vielleicht damit irgendwie auch eine Wendeschleife darstellen will oder so etwas, dann hat man eventuell halt eine gerichtete Verbindung zwischen zwei Knoten, wo man von dem einen zum anderen kommt, aber nicht zurück. Und das ist eben, was mit einem gerichteten Graphen gemeint ist, wenn die Kanten eben solche Richtungsinformationen enthalten. Und ich hab jetzt hier geschrieben, gesagt, Baum als ungerichteter, azyklischer, zusammenhängender Graph. Ja, im Prinzip, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Definition an. Wahrscheinlich ist es am Ende tatsächlich, dass es am verbreitetsten ist, einen Baum als ungerichteten Graphen anzusehen, mit den entsprechenden anderen Eigenschaften, Azyklität und Zusammenhängigkeit.
Zusammenhang.
Aber im Prinzip könnte ich mir auch vorstellen, dass man einen Baum sich als gerichteten Graphen vorstellt und dann halt fordert, dass quasi alle Graphen und dann halt fordert, dass alle Knoten erreichbar sind vom Wurzelknoten aus. Also dass quasi vom Wurzelknoten alle Pfeile weggehen, wenn man die Kanten als Pfeile darstellt. Was natürlich dann dieses Balancieren halt natürlich nicht so in der Form möglich macht. Also ja, wahrscheinlich ist das der Grund, dass man Bäume meistens als ungerichtet darstellt, damit man solche Operationen wie Balancieren und sowas durchführen kann an der Sache. Und natürlich ist auch eine Ordnung, die die Pfeile im gerichteten Graphen halt implizieren würden, bei so einem Baum halt einfach dadurch gegeben, dass man einen bestimmten Knoten als den Wurzelknoten ansieht.
Ja, okay.
Wenn wir jetzt schon gerichtete Graphen haben und wir erinnern uns nochmal an die Azyklität, dann können wir diese beiden Sachen kombinieren, kommen zum azyklischen gerichteten Graphen. Die Sache beim azyklischen gerichteten Graphen ist, das ist nicht mehr unbedingt ein Baum. In dem Sinne, jetzt wo ich sage, fällt es mir auf, ja natürlich, das ist der Grund, warum ein Baum ungerichtet sein muss. Weil wenn der Graph gerichtet ist, dann kann ich ja quasi Kreisverbindungen haben. Also dass ich von A zu B zu C zu D und wieder zu A komme. Aber solange die Pfeile halt dafür sorgen, dass das kein kreisförmiger Pfad ist, den ich tatsächlich ablaufen kann, also wenn da halt quasi die Schranken halt so stehen, dass ich nicht im Kreis rumgehen kann, sondern egal in welche Richtung ich gehe, irgendwann komme ich an der Schranke, wo ich nicht durchkomme, dann ist es im graphentheoretischen Sinne nicht zyklisch, weil ich halt keinen Zyklus finden kann, also keinen derartigen Kreispfad, den ich tatsächlich durchschreiten kann entlang der Richtung der Kanten. Und deswegen, das würde natürlich trotzdem dazu führen, dass das kein Baum ist in der Struktur, wie wir uns den vorstellen. Und deswegen stimmt das tatsächlich, jetzt habe ich es mir wieder klar gemacht, dass der Baum tatsächlich ein ungerichteter Graph sein muss mit den Eigenschaften Azyklität und Zusammenhang.
Mhm. Okay.
Wenn wir stattdessen einen azyklischen gerichteten Graphen haben, haben wir eben diese mögliche Situation, wir haben einen Knoten A, von dem es losgeht. Dann haben wir zwei Kanten, die gehen zu weiteren Knoten B und C, separat voneinander. Bis jetzt wäre es noch ein Baum. Aber dann habe ich einen weiteren Knoten D, der sowohl von B als auch von C erreichbar ist. Also quasi, es bildet sich ja wie eine diamantenförmige Struktur.
Ja, genau.
Wenn wir das jetzt uns so aufmalen. Und das ist natürlich etwas, was in einem Baum nicht erlaubt ist. Hauptsächlich halt auch deswegen, weil mit Bäumen halt bestimmte Methoden verbunden sind, diesen Baum zu durchlaufen. Und wenn ich den Baum quasi von oben gehend durchlaufe, und wir werden jetzt gleich sehen, was durchlaufen halt genau bedeutet, dann würde ich halt D auf zwei verschiedene Arten erreichen. Einmal über den Weg von B und einmal über den Weg von C. Und das wollen wir eben gerade nicht beim Baum. Wir wollen halt, dass es einen eindeutigen Weg zu jedem Knoten hingibt, weil das die meisten Algorithmen, die mit Bäumen umgehen, dann halt erfordern. Das ist eben...
Es ist ja aber so, dass es in der Praxis in diesen Bäumen sozusagen weiche Pfade gibt. Das stört aber erstmal nicht und ist für die Theorie dieses Graphen erstmal egal, ne? Weil die weichen Wege sind ja sozusagen...
Was meinst
nur
du mit weichen Pfaden?
Ich meine sowas wie ein Softlink.
Das ist dann nicht in der ursprünglichen Struktur von dem Baum mehr mit drin. Das führt dann im Prinzip den Baum von dieser Struktur weg und ja, führt zum Beispiel dazu, dass so etwas wie ein Dateisystem, wenn man Symlinks oder auch Hardlinks berücksichtigt, wir verweisen auf Folge 31, Dateisysteme, dann ist das in dem Sinne kein Baum mehr. Und da muss man natürlich, wenn man das dann algorithmisch bearbeitet, entsprechende Vorsicht walten lassen. Dass man zum Beispiel nicht in Schleifen reinläuft.
Okay, dann müsste man halt sagen, okay, also hier Symlinks dürfen nicht gefolgt werden. Genau. Dann würde man sozusagen einfach diese weichen Pfade einfach ausschließen und die sozusagen als so, keine Ahnung, Teleporter-Pads oder Sprungpunkte oder sowas halt verwenden. Ja. Okay.
Das wäre halt eine Möglichkeit, ja, oder man muss sich, ich greife jetzt irgendwie gefühlt vor, man muss sich dann im Prinzip halt überlegen, wie man sicherstellt, dass man nicht mehrere Knoten mehrmals besucht. Also man muss sich dann halt überlegen, Buch zu führen darüber, welche Knoten man schon besucht hat, damit man dann erkennen kann, wenn man jetzt einen Sümmling nimmt, springt mich das zu einer Stelle, wo ich schon mal war.
Ja.
Oder vielleicht lasse ich mir die Sümmlings bis zum Ende oder ich lasse sie halt einfach komplett aus, wenn ich weiß, ich starte vom Wurzelknoten des Dateisystems, dann werde ich alles mal besuchen.
Genau.
Wenn ich halt systematisch durchlaufe.
Ja.
Weil auch wenn ich da Sümmlings haben kann, die werden nicht irgendwas finden, was nicht anderweitig auch schon normal verfügbar ist irgendwo.
Mhm.
War gut. Ich habe ja auch noch als weiteren Punkt den Planarengraphen drauf, was die Eigenschaft quasi ist, ich habe jetzt schon beschrieben, dass man einen Graphen auf Papier aufzeichnen kann. Also man kann halt die Knoten halt einfach wählen. Ja, ich meine, ja, wie so ein Nahverkehrsplan halt auch. Und die Kanten halt einfach als Striche dazwischen zeichnen. Und jetzt stellt sich ja dann die Frage, kann man den Graphen so darstellen, dass die Kanten sich nicht überschneiden? Also ich habe irgendwie vielleicht 6 verschiedene Dinge, die irgendwie Abhängigkeiten voneinander haben. Ich male das irgendwie so auf und dann stelle ich halt fest, ach so, jetzt kreuzen sich hier die Linien, das sieht ja unschön aus. Kann ich die Knoten irgendwie so umsortieren, dass diese Kanten alle überschneidungsfrei sind? Und das ist dann eben, was ein planarer Graph ist. Da gibt es entsprechende, natürlich rigorose mathematische Beweise, wie man das genau zeigen kann, ob ein Graph planar ist oder nicht. Man kann im Prinzip da so ein paar Transformationen durchführen, um zu versuchen, bestimmte standardisierte Teilgraphen zu finden. Und wenn man einen von diesen Teilgraphen durch bestimmte Operationen finden kann, dann ist damit bewiesen, dass man keine Planarität erreichen kann. Das kann man, wenn man, habe ich planare Graph verlinkt? Ich habe es nicht verlinkt, aber was ich stattdessen verlinkt habe, ist Untangle, ein Puzzlespiel aus der Puzzlesammlung von Simon Tatham, wo man genau diese Aufgabe gestellt bekommt. Man kriegt ja einen Graphen gezeigt, also ja so Punkte, an denen man ziehen kann, die am Anfang erstmal ganz wirr miteinander verbunden sind, aber man kann dann diese Punkte halt so ziehen, dass irgendwann die Linien alle überschneidungsfrei sind und dann hat man das Spiel gewonnen. Und das ist hier standardmäßig, ist das hier mit einem Graphen mit 10 Punkten. Ich habe neulich einen Freund das mit 1000 Punkten spielen sehen. Das ist, wenn man so eine gewisse mentale Inklination hat. Ich habe das auch deswegen verlinkt, weil dann hiermit mal allgemein der Hinweis gegeben ist auf Simon Tatham's Portable Puzzle Collection, die total super ist. Man kann dann hier auch auf der verlinkten Seite unten Back to Main Puzzles Page klicken und sieht da ganz, ganz viele Puzzle. Wie viele sind das insgesamt? 40. Was alle so Logik-Puzzles sind von verschiedenen Arten, die man hier entweder im Browser als JavaScript spielen kann oder man kann sie auch sich auf vielen Geräten installieren. Also unter Android und iOS gibt es die auch einfach als App, völlig kostenlos, ohne Werbung. Das ist, was ich immer in der Bahn spiele, wenn ich einen Podcast höre und einfach nebenbei die Finger was tun sollen.
Mhm. Okay.
Es ist unter anderem zum Beispiel auch ein Minesweeper dabei, was man ohne Raten lösen kann. Es ist, ich würde sagen, man kann sich immer so durchklicken, was es hier so alles gibt. Und man kann es auch unter Linux natürlich auch installieren. Unter Arch Linux heißt das Paket einfach Puzzles. Anyway. Wir haben jetzt also gesehen, mit Graphen kann man, gibt es eine große Variabilität und fast immer, wenn man anfängt, über Graphen zu reden, stellt sich relativ schnell die Frage, wie durchschreitet man einen Graphen? Und das ist ja im Prinzip, was uns dann auch an das Thema Wegfindung heranführt. Pun not intended.
Mhm.
Weil natürlich zu einer Wegfindung innerhalb eines Graphens erforderlich ist, diesen Graphen irgendwie auf eine sinnfällige Art und Weise zu durchlaufen. Man kann sich das intuitiv vorstellen, wenn ich eine Karte der ganzen Welt habe, so etwas wie OpenStreetMap, und ich frage, wie komme ich von Dresden nach Leipzig, dann möchte ich gerne irgendwie eine Methode wählen, die verschiedenen Knoten zwischen Dresden und Leipzig nach dem besten Weg zu durchsuchen, ohne dass ich noch großartig drüber nachdenken muss, wie es denn eigentlich mit dieser einen Straße in Kenia ist. Die wird wahrscheinlich für die Antwort nicht relevant sein.
Das behauptest du jetzt.
Genauso wie halt auch die, wie halt auch Straßen in Dresden nicht relevant sind für eine Wegfindung von Kenia nach Ruanda oder sowas.
Okay. Mhm.
Also da ist halt eben die Frage, wie durchschreite ich den Graphen? Man sollte nicht einfach nur irgendwie blind irgendwie die Knoten alle als Liste hinschreiben und die dann halt einfach von vorne bis hinten durchgehen. Das ist wahrscheinlich nicht die richtige Methode. Deswegen gibt es Suchalgorithmen auf Graphen und die zwei bekanntesten davon habe ich jetzt in der Vorbereitung gelernt, dass die klassifiziert sind als uninformierte Suchalgorithmen. Das ist jetzt nicht eine Wertaussage oder sowas, sondern bedeutet einfach, dass diese Algorithmen auf beliebigen Graphen operieren können, ohne dass sie irgendwas wissen darüber, was irgendwie jetzt die beste Strategie ist, den Graphen zu durchlaufen. Es geht einfach nur erstmal darum, ich will in einem Graphen alles mal irgendwie besuchen. Wir gehen jetzt wiederum davon aus, dass dieser Graph zusammenhängend ist. Also, dass ich tatsächlich, wenn ich irgendwo einen beliebigen Startknoten wähle, ich am Ende irgendwie alles erreiche, wenn ich den Kanten folge. Wenn ich eben halt einen Baum habe, ist das der Fall, wenn ich so einen azyklischen gerichteten Graphen habe. Ich habe nicht erwähnt, jetzt, ich muss nochmal zurückgehen, ich habe bei den azyklischen gerichteten Graphen mich jetzt so verheddert, in, dass ich festgestellt habe, warum Bäume ungerichtet sein muss, dass ich gar nicht gesagt habe, warum die relevant sind. Wir hatten so ein bisschen gesagt mit Dateisystemen aus dem Beispiel, was du genannt hattest, aber ich habe ja auch hier andere Beispiele aufgeschrieben. Wir haben im Computerkontext Versionsverwaltung ausführlich schon mal besprochen im Penta-Radio vor jetzt mittlerweile auch schon wieder 4 Jahren, haben wir über Git gesprochen als Versionsverwaltungssystem und da kommt eben genau das vor, für die einzelnen Stände, für die einzelnen Versionen, mit denen man halt, die man halt versionieren kann in dem System. Also man hat irgendwie einen bestimmten Ordner oder sowas, und diesen Ordnerinhalt möchte man gerne abspeichern und dann zu älteren Bearbeitungsständen zurückgehen können. Und dann bilden eben diese Bearbeitungsstände, die man abgespeichert hat, so einen azyklischen gerichteten Graphen. Dann natürlich, es gibt irgendwie einen Startknoten, man hat irgendwann mal angefangen, man hat das die erste Version von dem Dokument geschrieben oder die erste Version von dem Programm, was man dann wie gebaut hat, hat da in diesem Ordner gelegen. Dann hat man ein Abbild gemacht, das ist der Wurzelknoten, diesen Graphen. Und dann können halt eventuell 2 verschiedene Leute halt losgehen und von dieser Version halt dann Bearbeitungen vornehmen. Also halt, ich habe meine Version A, die ich irgendwie geschrieben habe, und dann schicke ich das meinen 2 Kollegen, die sich das Dokument durchlesen sollen. Und dann der eine schreibt dann halt an Seite 7 irgendwie ein paar Änderungen rein und mag die Formulierung auf Seite 13 nicht und so weiter. Und der andere, und das ist dann halt irgendwie unser Bearbeitungsstand B, der rauskommt. Der nächste guckt sich dann an, findet auf Seite 3 irgendwie ganz viele Fehler und Dinge, die besser ausfindet werden müssen, schreibt das rein und das ist dann der Bearbeitungsstand C. Und dann ist irgendwann die Frage, jetzt muss ich die eventuell wieder zusammenführen zu einem gemeinsamen Dokument, was dann eben der Bearbeitungsstand D ist. Man sieht dann eben, das ist genau diese Struktur, diese diamantenförmige Struktur, die ich bei dem azyklischen gerichteten Graphen beschrieben hatte. Ein anderes Beispiel, was ich hier hatte, ist ein Familienstammbaum. Weil idealerweise ist das ein Baum, aber wenn man den weit genug aufspannt, dann wird man irgendwann auch Heirat zwischen Cousins 3., 4., 5. Grades haben, also hoffentlich erst dann.
Dafür gibt es ein Wort und das nennt sich Ahnenschwund.
Ja, genau.
Das ist also was, was in europäischen, besonders in europäischen Königshäusern durchaus nicht selten ist, ist, dass man, obwohl man eigentlich 8 Großelternteile haben sollte, vielleicht nur 6 hat.
8 Urgroßeltern.
Richtig, 8 Urgroßelternteile, vielleicht nur 6.
Ja, genau. Und man kann sich ja auch klar machen, dass das dann irgendwann eine mathematische Notwendigkeit wird. Denn wenn man von sich selber ausgeht, ich bin eine Person, ich habe 2 Eltern, ich habe 4 Großeltern, ich habe 8 Urgroßeltern, ich habe 16 Urgroßeltern und so weiter, dann würde man ja irgendwann implizieren, dass 100 Generationen vor mir ist, waren das schon 1 Million Personen und 1000 Generationen vor mir 1 Milliarde Personen. Und ich kann mir relativ einfach klar machen, dass vor 1000 Generationen nicht 1 Milliarde Menschen gelebt haben. Das war damals nicht die Weltbevölkerung.
Ja.
Dementsprechend ist das Szenario halt nicht möglich. Also der Ahnenschwund ist dann halt irgendwann notwendig. Mhm. Irgendwann verengt sich das ja dann alles wieder bis auf ein paar Tausend oder 10.000, die in der afrikanischen Steppe halt den Ursprung unserer Spezies dargestellt haben. Oder wie viele auch immer das waren. Da habe ich keine guten Informationen drüber, bin ich keine Autorität für. Aber ja, idealerweise möchte man halt das nicht, dass das nach 1-2 Generationen schon auftritt. Aber deswegen halt, es ist ein azyklischer gerichteter Graph. Zyklus halt deswegen, weil Person A kann nicht Elternteil von Person B sein, die Elternteil von Person C ist, die Elternteil von Person D ist, die Elternteil von Person A ist. Das geht aus Kausalitätsgründen nicht.
Ja,
okay. Also deswegen hat man es da zumindest mit einem azyklischen Graphen zu tun. Und halt gerichtet, weil halt natürlich, wenn A ein Elternteil von B ist, kann nicht B ein Elternteil von A sein. Aus demselben Grunde. Oder ich habe sogar noch als Beispiel Firmenorganigramm, weil prinzipiell sind die meisten Firmen ja auch so hierarchisch organisiert, was sich dann auch irgendwie als Baum darstellt. Irgendwie vom Geschäftsführer oder vom Vorstandsvorsitzenden geht es dann halt auch in so einer Baumstruktur runter, wer dann halt an wen reportiert. Aber es gibt dann auch immer so Seitenverzweigungen mal irgendwie, wo irgendwie eine Person auch nebenher noch an jemand anders irgendwie reportiert, aus irgendwelchen firmenpolitischen Gründen und sowas. Deswegen auch das kein Baum, sondern ein azyklischer gerichteter Graph. Und wiederum gerichtet aus demselben Grund, wenn A Manager von B ist, dann ist wahrscheinlich B nicht Manager von A. Das wäre eine wilde Konstruktion.
Ja.
Vielleicht hat man das schon mal irgendwo als Steuervermeidungstrick gemacht. Gut, ich war jetzt also bei dem Punkt, unformierte Suchalgorithmen, mit denen man solche Graphen durchschreiten kann. Und wie gesagt, im allgemeinsten Fall halt wirklich allgemeine Graphen. Also wir setzen nicht voraus, dass es keine Zyklen gibt. Es kann also sein, dass wir, wenn wir uns dumm anstellen, irgendwie im Kreis laufen. Deswegen müssen wir uns bei diesen gerade bei diesen uniformierten Suchalgorithmen, aber ich glaube im allgemeinen Fall tatsächlich bei allen Suchalgorithmen, würde ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, uns irgendwie merken, welche Knoten wir schon besucht haben. Also halt, ja, wir, meistens wird das ja dann bedeuten, also so ein Suchalgorithmus macht man ja nicht nur irgendwie einfach so, sondern weil man irgendwie mit jedem Knoten oder vielleicht auch mit jeder Kante, die man durchschreitet, irgendwas machen will. Und dementsprechend wird man halt für gewöhnlich, sobald man einen Knoten erreicht, wird man halt diese Sache machen, was auch immer das dann ist in dem Kontext der jeweiligen Aufgabe, und danach diesen Knoten als besucht markieren oder davor als besucht markieren oder was auch immer. Und dann eben weiter den Graphen durchschreiten, bis man dann den nächsten Knoten besuchen kann. Das ist, was in diesen informierten Suchalgorithmen passiert oder in Suchalgorithmen allgemein. Die erste Strategie hier auf der Liste ist die Breitensuche. Breitensuche in Abgrenzung dann zu der zweitmöglichen Strategie, die dann die Tiefensuche ist. Bei der Breitensuche kann man dann tatsächlich halt sehen, wenn man den Baum halt durchläuft oder wenn man einen Graphen durchläuft, aber man kann sich vielleicht an einem Baum sichtbar machen. Man fängt den Wurzelknoten an und dann geht man erstmal alle Nachfolger von dem Knoten an. Also man geht von dem Knoten, wo man gerade ist, zu allen Nachbarn und besucht die erstmal alle. Also man geht erstmal quasi in die Breite. Und nachdem man das dann gemacht hat, geht man von allen Knoten, die man jetzt gerade besucht hat, wieder zu den nächsten Nachbarn, die man noch nicht besucht hat, und besucht die alle, merkt sich, dass man die besucht hat. Und dann, ja, quasi, man bewegt sich so von dem Startknoten in alle Richtungen gleichmäßig weg. Also man geht halt, ja, in die Breite, wie man das halt, wie man auch sowas wie ein Breitenstudium oder sowas oder Breitensport oder so sich vorstellen kann, halt, dass halt jeder so ein bisschen Sport macht, anstatt dass einer nur irgendwie alles macht. Denn das ist, was stattdessen in der Tiefensuche passieren würde. In der Tiefensuche würde man vom Startpunkt aus erstmal nur einen Nachbarn besuchen und dann von dem erstmal nochmal weiter einen Nachbarn besuchen und dann nochmal einen weiteren Nachbarn besuchen und das dann halt so lange machen, bis man ja nicht mehr weiter kann, bis man keinen unbesuchten Nachbarn mehr vorfindet und dann wieder zurückgehen, um es irgendwo anders zu probieren.
Ja, okay.
Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen vage. Wir können uns das ja mal in einem konkreten Beispiel da machen, wenn wir ein Dateisystem haben. Was halt, gut, wir haben jetzt ja gesagt, es ist nicht unbedingt eine Baumstruktur, es kann halt durch sowas wie einen symbolischen Link auch ein gerichteter Graph sein. Azyklisch auf jeden Fall nicht, weil mit dem symbolischen Ding kann man ja wieder nach oben springen zum Beispiel. Und damit kann es auch Zyklen geben. Was ja genau die Gefahr ist von der Sache. Wir wollen eben nicht so einen Zyklus lang schreiten und dann halt uns in so einer Endlosschleife verlieren. Also meinetwegen, wir haben irgendwie auf unserer Platte haben wir irgendwie 100 Ordner drin liegen. Die heißen vielleicht A bis Z. Und dann darunter liegen dann halt ganz viele Dateien. Die dann, wenn wir im Ordner A sind, heißt dann vielleicht heißen die Dateien A1 bis A100 und dann im Ordner B heißen die Ordner B1 bis B100, die Dateien. Und wenn ich jetzt eine Breitensuche mache, heißt das, ich gehe erstmal in alle Ordner rein, stelle erstmal die Tatsache fest, dass diese Ordner existieren. Also ich besuche halt den Wurzelordner des Dateisystems, also den obersten Ordner, dann besuche ich A, dann besuche ich B, dann besuche ich C, dann besuche ich D und so weiter bis Z. Und danach habe ich gesagt, das ist doch schön, ich habe mir die jetzt alle besucht. Jetzt können wir die nächste Ebene besuchen gehen. Und dann gehen wir halt von A in die nachfolgenden Dateien rein. Da ist dann A1, da ist dann A2, A3 und so weiter bis 100. Danach kann ich die Nachfolger von B besuchen, also B1 bis B100 und die Nachfolger von und so weiter bis dann halt zu Z100 irgendwann. Ich glaube auch, wenn wir hier dem Link folgen, genau, wir haben Breitensuche und Tiefensuche verlinkt. Wikipedia liefert wie immer. Und hat hier Animationen davon, wo man sich das auch nochmal angucken kann. Das ist ja auch auf einem Baum dargestellt entsprechend. Wie man hier so eine, ja, man hat so einen Baum, der einfach aus irgendwelchen leeren Knoten besteht. Und man sieht dann hier, wie in einer Animation nach und nach die Dinger durchnummeriert werden, um die Reihenfolge darzustellen, in der die Knoten besucht sind. Und das ist halt hier im Prinzip einfach in Leserichtung. Weil wir fangen halt oben an in der ersten Zeile mit dem Wurzelknoten. Dann gehen wir in die darunterliegende Zeile, die direkten Nachfolger des Wurzelknotens, nummerieren die dann halt durch, hier 2, 3, 4. Dann gehen wir eine Zeile weiter runter in die Nachfolger dieser Nachfolger und nummerieren da 5, 6, 7, 8 und so weiter.
Ja.
Hingegen die Tiefensuche, wenn wir die auf unser Team loslassen, und auch das kann man sich ja nebenbei, ist es tatsächlich auch derselbe Baum, der hier durchgesucht wird in dem Tiefensuchen-Artikel in dem ersten Bild, kann man hier sehen, dass der etwas anders durchlaufen wird. Wenn wir bei unserem Dateisystembeispiel bleiben, haben wir halt unsere Ordner A bis Z und dann darunter jeweils 100 Dateien. Und die Tiefensuche würde erst feststellen, okay, wir sind am Start. Wir besuchen also den Wurzelknoten, den ganz großen Ordner am Anfang, der die ganze Platte darstellt. Dann gehen wir rein in den Ordner A und dann stellt die Tiefensuche sofort fest, ja Moment, es gibt auch noch Unterknoten hier, also halt Nachbarn von diesem Knoten. Wir gehen weiter runter und stellen A1 bis A100 fest. Danach gehen wir wieder hoch und gehen zu B.
Ja.
Stellen dort alle Nachfolger fest und so weiter und so fort. Also da ist halt die Reihenfolge, in der die Knoten besucht sind, eine etwas andere. Anstatt dass wir erst alle Ordner besuchen und dann alle Dateien werden, wird immer ein Ordner und dann seine Dateien besucht und dann der nächste Ordner und seine Dateien. Und deswegen heißt das halt Tiefensuche, wenn wir uns jetzt stattdessen vorstellen, es ist nicht einfach nur eine Ebene von Ordner mit ganz vielen Dateien drin, sondern irgendwie es gibt den Ordner A, darin ist dann ein weiterer Ordner und noch ein Ordner, noch ein Ordner, noch ein Ordner, würde die Tiefensuche erst bis ganz, ganz nach unten gehen, also so tief, wie es halt irgendwie geht in dieser Struktur, und die tiefstliegende Datei besuchen und dann halt irgendwann feststellen, dass da unten nichts weiter ist und wieder einen Schritt hochkommen und es nochmal eine Ebene weiter drüber versuchen, ob man da noch weitere Sachen drin finden kann und sich dann erst ganz lang wieder langsam wieder nach oben arbeiten. Das ist eine Bewegung, die Bewegung, wie sie die Tiefensuche nachvollziehen würde. Hingegen, wie gesagt, die Breitensuche würde die ganz tiefsten Ebenen als allerletztes finden, weil die halt lieber erstmal ja, in die Breite geht.
Ja.
Und lieber erstmal auf den hohen Ebenen erstmal alles abgrast, bevor man sich immer weiter wegbewegt. Diese Art und Weise, sich durch den Graphen zu bewegen, erzeugt dann einen Suchbaum, eben dadurch, wie man dieses Langschreiten gemacht hat. Das kann man auch hier sehen, wenn man auf dem Breitensuchen als auch auf dem Tiefensuchen-Artikel ist, wird man sehen, dass dann hier so eine Darstellung ist von so einer, ja, wie so eine Verbindung von verschiedenen Städten gegeben ist als Graphen. Eine graphentheoretische Landkarte von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sehen hier so Knoten, beschriftet mit Hannover, Frankfurt, Zürich und so weiter. Ich habe in der Vorbereitung mich schon ein bisschen gewundert über diesen Graphen, weil Dresden eine einzige Kante hat, und zwar nach Stuttgart. Also offenbar auf dieser Karte kommt man von Dresden nur nach Stuttgart und nicht nach Berlin.
Naja.
Auch nicht nach Hamburg. Oder so von, um von Dresden nach Berlin zu kommen, muss man über Stuttgart, dann nach München, dann nach Wien und dann nach Berlin.
Ja, das ist eine interessante Reise.
Wenn man von Berlin nach Wien fährt, dann fährt man an Dresden vorbei.
Ja, das sowohl ist
mit dem Zug als auch mit dem Auto wahrscheinlich auch.
Ist eine interessante Reise.
Ja, muss nicht sein, aber.
Ist eine interessante Reise, der Weg ist das Ziel.
Hm.
Man sollte das einfach mal so machen.
So kann man das natürlich auch sehen. Jedenfalls kann man halt feststellen, wenn man diese Suche macht, auf so einem Graphen eine Breiten- oder Tiefensuche durchführt, kann man einen Suchbaum aufzeichnen, den man halt den Baum starten lässt, dort, wo man halt natürlich gestartet ist. Und dann immer, wenn man einen neuen Nachbarn findet, den man besuchen kann, zeichnet man die Kante von diesem Knoten, wo man vorher war, zu dem Knoten, wo man jetzt ist. Also oder halt eventuell, wenn ich auf dem Graphen bin, ich zeichne die irgendwie farbig nach oder sowas, kann man sich eventuell vorstellen. Eventuell auch, wenn man diese Grafik hier nachvollzieht, diese Animation, die bei Wikipedia zu sehen ist auf diesem Beispielgraphen, wie man da diese entsprechenden vielleicht grauschattierten Linien dann halt dick nachzeichnet, wenn man tatsächlich dann auf die Art und Weise da langläuft. Und wenn man dann eben irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo man einen Knoten besucht, der vielleicht prinzipiell andere Nachbarn hat, aber keine, die man nicht besucht hat. Also wir sehen ja hier zum Beispiel, wenn wir auf der Tiefensuche uns diese Animation angucken, wir starten in Hannover, gehen nach Frankfurt, gehen dann nach Zürich, gehen nach München, gehen nach Stuttgart, gehen dann nach Hamburg, gehen dann nach Mannheim, und gut, Mannheim hat dann tatsächlich keine weiteren Nachbarn mehr, weil von Mannheim geht es nur nach Hamburg oder zurück. Und dementsprechend müssen wir dann halt wieder zurückgehen, zu Hamburg zurück. Und Hamburg hat als weiteren möglichen Nachbarn noch Hannover, aber da sind wir gestartet. Also diesen Knoten haben wir bereits besucht, können also da auch nicht lang gehen. Das heißt also, in dem Suchbaum kommt diese Kante von Hannover nach Hamburg dann nicht vor. Die wird dann gelöscht. Und eben, das ist die Art und Weise, wie dann in dem Fall die Tiefensuche oder halt auch analog die Breitensuche dann tatsächlich so einen Suchbaum aufspannt. Also man findet innerhalb des zusammenhängenden Graphen einen konkreten Baum, der alle Knoten erreicht, aber keine Schleifen mehr drin hat. Also man entscheidet sich dann halt einfach, irgendwelche Kanten halt zu löschen, oder wie gesagt, irgendwelche halt, je nachdem, wie halt die Breiten- oder Tiefensuche langläuft. Und hat dann eben einen Suchbaum damit aufgebaut, der auch ein Spannbaum ist. Eben Spannbaum in dem Sinne, der spannt über alle Knoten in dem Graphen und enthält nur Kanten aus dem Graphen. Und das ist tatsächlich ein Begriff, auf den wir jetzt einen Rückbezug machen können, und zwar in Folge 28, Autokonfiguration. Hatte ich mich ja begeistert gezeigt darüber, dass man Ethernet-Netzwerkgeräte, also so Ethernet-Switches für, ja, was man so klassischerweise als kabelgebundenes Netzwerk kennt, auch bei Heim-PCs und sowas, dass man die einfach irgendwie zusammenstecken kann alle. Und die machen dann eben nicht eventuell das Problem, dass sie ein Netzwerkpaket irgendwie im Kreis schicken, weil diese ganzen Switches mittlerweile so ein entsprechendes Spanning-Tree-Protokoll haben. Also die haben ein entsprechendes Protokoll, so einen Suchbaum zu bilden. Und sich dann halt darauf zu einigen, wenn halt eine Schleife gesteckt wurde, dass dann eine bestimmte Kante nicht verwendet wird, damit eben kein Schleifenweg möglich ist und damit dann Pakete endlos im Kreis gesendet werden können. Also das als eine Beispielanwendung dafür, wie man auch so einen Suchbaum am Ende verwendet, den man mit Hilfe einer Breiten- oder Tiefensuche erzeugen kann.
Okay.
Abgesehen davon, dass man natürlich auf den einzelnen Knoten Dinge machen kann. Das ist ja dann die Alternative. Also man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, als ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt, da ich jetzt schon Dateisystem gesagt habe, ich habe irgendwie eine Desktop-Suche. Ich möchte jetzt irgendwie die Rechnung vom Elektronikmarkt vom 20. September finden und gebe in meine Suche halt irgendwie Elektronikmarkt oder den Namen des Marktes und das Datum ein oder so etwas. Und dann soll das Ding halt die ganze Festplatte durchsuchen. Also muss halt in irgendeiner Form das ganze Dateisystem durchschreiten. Und wenn es halt irgendwie an Dateien vorbeikommt, die halt interessant sind in was auch immer für einer Form. Also vielleicht ist dann wie ein Bild halt nicht interessant. Gut, heutzutage mit Bilderkennung und OCR und so weiter natürlich auch wieder, aber vielleicht sagen wir halt irgendwie, PDFs sind halt für unsere Suche interessant. Also machen wir eine entweder Breiten- oder Tiefensuche und sobald wir an einem Dateisystemknoten vorbeikommen, der eine PDF-Datei ist, gucken wir rein. Das ist denn eben, was dieses Besuchen bedeutet und gucken halt da nach dem Text, den wir suchen. Und wenn da halt das entsprechende gefunden wird, dann geben wir das dem Nutzer als ein Suchergebnis aus. Das ist, wie man sich eine so eine Breiten- oder Tiefensuche vorstellen kann, als Teil einer, in dem Fall, Desktop-Suche.
Ja,
okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass Internetsuchen exakt so ablaufen, weil da wird man effizientere Indexierungsverfahren nehmen. Also da wird es dann ein sehr stark informierter Suchalgorithmus sein. Eventuell natürlich auch bei der Desktop-Suche. Da kann es halt auch sein, dass schon mal ein Suchindex gebildet wurde, also dass halt schon mal prophylaktisch alle Dateien im Hintergrund mit durchgelesen werden und entsprechende Schlagwörter in einer entsprechenden Datenbank abgelegt werden oder halt die ganzen Texten halt irgendwie durchsuchbar abgelegt werden, damit man dann eben nicht dieses ganze Gehühner machen muss. Aber selbst dieses Ding muss ja initial erstmal die ganze Festplatte einlesen, wenn es installiert wird und irgendwie zum ersten Mal läuft. Und dann wird halt genauso eine Methode wie eine Breiten- oder Tiefensuche zum Einsatz kommen.
Ja, okay. Mhm.
So als Abwägung kann man sagen, ich habe jetzt im Prinzip diese beiden Methoden so dargestellt und habe noch nicht wirklich eine Abwägung dazwischen gemacht. Erfahrungsgemäß Tiefensuche, gerade auf Bäumen, ist sehr viel einfacher zu implementieren. Bei Bäumen muss man sich bei der Tiefensuche eigentlich gar nichts merken, sondern stattdessen wird das halt einfach dadurch abgebildet, wie man den Code hinschreibt. Wenn man halt das Programm halt so hinschreibt, als ich möchte gerne eine Funktion aufrufen, die vom Wurzelknoten aussucht und diese Funktion wird dann halt aufgerufen und da steht dann da halt drin, sobald ich einen Kindknoten finde, rufe ich diese Funktion nochmal auf, aber halt mit dem Kindknoten. Und wenn man das halt einfach so runterschreibt und dann halt quasi die Programmstruktur sich dann halt so ergibt, wie das im Prinzip vorgesehen ist, wenn man auf dem Computer rekursiv programmiert, dass man halt Funktionen immer wieder sich selbst aufrufen lässt, wenn eine ähnliche Struktur wieder nochmal gefunden wird, dann ergibt sich im Prinzip Tiefensuche eigentlich automatisch, weil das ist halt die Struktur, wie diese Funktionen untereinander aufgerufen sind. Man sagt halt, die Funktion, die den obersten Ordner durchsucht, findet dann halt alle Elemente darunter und ruft dann halt Durchsuchen des ersten Ordners, Durchsuchen des zweiten Ordners, Durchsuchen des dritten Ordners auf und dann läuft dann erstmal diese erste Funktion halt komplett durch. Dementsprechend werden halt alle Sachen durchsucht, die in diesem ersten Ordner liegen und dann halt darunter halt wieder genauso. Und das ergibt dann halt genau dieses Tiefensuchenverhalten, dass eben erst der eine Zweig komplett abgearbeitet wird, dann der nächste Zweig, dann der nächste Zweig. Dementsprechend Tiefensuche sehr einfach zu implementieren. Gerade wenn man halt bei Bäumen ist, weil da muss man sich nicht mal merken, was man schon besucht hat. Das ganze Problem mit Schleifen existiert einfach nicht. Und hingegen, wenn man Breitensuche machen will, muss man im Prinzip so ein bisschen selber Struktur führen, weil man so eine Kandidatenliste braucht. Man muss halt, wenn man in die nächste Ebene reingeht, erstmal alle Kandidaten sich quasi zusammensammeln und halt nur diese einzelnen Knoten besuchen, aber sich dann noch merken, dass man noch die Kindknoten angucken muss. Also selbst wenn man einen Baum hat, wo man sich nicht um Schleifen kümmern muss, muss man sich trotzdem diese ganze Liste von Kandidaten merken in der richtigen Reihenfolge, die man noch durchzugehen hat. Was dann also ein bisschen mit Aufwand verbunden ist. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht allzu häufig gemacht. Allerdings hat Breitensuche trotzdem einen Platz in der Welt, weil Tiefensuche problematisch sein kann. Dafür als Symbolbild habe ich hier verlinkt XKCD 761 mit dem Titel DFS, was einfach das englische Wort für Tiefensuche ist, Depth First Search. Hier sieht man einen Bürger, der sich offenbar gerade auf ein Date vorbereitet. Und er möchte natürlich vorbereitet sein, deswegen fragt er sich, auf welche Situation sollte ich vorbereitet sein? Vielleicht einen medizinischen Notfall oder dass ich mich tanzen muss oder dass das Essen zu teuer ist. Und dann entscheidet er sich halt, das Thema medizinischer Notfall zu durchsuchen. sondern okay, welche Arten von medizinischen Vorfällen können denn vorkommen? Okay, Schlangenbisse, wie Blitz, vom Blitz erschlagen werden, man fällt vom Stuhl. Okay, wir nehmen jetzt mal an, wir werden von der Schlange gebissen. Welche Schlangen sind denn gefährlich? Also er macht halt in diesem Graphen von möglichen Gefahren eine Tiefensuche. Und dann halt, ja, Stunden später kommt dann halt sein Date und möchte ihn abholen und sagt dann so, ja, ich bin hier da nicht dazu. Warum bist du nicht angezogen? Er hat immer noch mit dem Handtuch um den Leib gewickelt und hat endlich rausgefunden, welche Schlange das giftigste Gift von allen hat.
Ah, ja.
Was wahrscheinlich für den Dating-Erfolg nicht so zielführend ist. Tatsächlich hier der Titeltext, also wenn man hier rüber hofft, dann gibt es noch einen anderen Text, der auch passend dafür ist. Eine Breitensuche macht für Dating allgemein sehr viel Sinn. Das suggeriert, dass man lieber mit einem Haufen von Leuten so ein bisschen einfach nur rumprobieren sollte, einfach so ein bisschen casually daten sollte, bevor man tatsächlich was Ernsthaftes macht, anstatt eine Serie von 5-jährigen Beziehungen zu pflegen, eine nach der anderen.
Ja, okay.
Man sieht, dass ich ein bisschen uneloquent bin, wenn ich solche Dinge live übersetze. Das macht sich im Pentaradio immer besser, wenn ich die Übersetzung vorbereitet. Wenn wir tatsächlich jetzt nun Wegfindung machen wollen, kannst du dir jetzt überlegen, anhand der Beschreibung, die ich so gegeben habe, wenn wir von Dresden nach Leipzig kommen wollen, sollten wir lieber eine Breiten- oder eine Tiefensuche machen?
Eine Breitensuche, würde ich sagen, oder?
Ja, ganz genau. Weil ansonsten hätten wir genau dasselbe Problem. Ich würde von Dresden vielleicht erst einen Schritt machen, komme nach Freital, mache einen weiteren Schritt, lande irgendwie, ach Gott, was kommt südlich von Freital? Ich bin nicht gut in Geografie und sowas. Moment, ich gehe kurz auf die Karte. Nach Freital kommt dann Tharandt, dann mache ich noch einen Schritt, komme nach Rabenau, mache noch einen Schritt, bin in die Poldeswalde, mache noch einen Schritt, bin in Glashütte, mache noch einen Schritt, bin in Altenberg, mache noch ein paar Schritte, bin in Děčín. Oder in Ústí nad Labem, also bin dann schon in Tschechien. Also ich gehe einfach in die falsche Richtung mit meiner tiefen Suche und merke das halt nicht. Und als nächstes stehe ich halt irgendwie in Kenia, wie vorhin schon gesagt, weil ich meine, eine Landverbindung gibt es dahin, da komme ich grundsätzlich hin. Oder ich stehe irgendwie in Kamtschatka oder so, wenn ich halt in die falsche Richtung gehe. Und nachdem ich dann irgendwann festgestellt habe, dass alles nicht die richtigen Optionen sind, gehe ich dann Milliarden und Milliarden von Schritte später wieder zurück und stelle fest, ach so, Leipzig ist gleich daneben, neben Dresden. Ach Mensch, na sowas. Ist also keine gute Idee. Was man also lieber machen sollte, wäre eine Breitensuche. Die wäre in dem Fall hilfreicher, weil ich würde vielleicht sagen, irgendwie, ich komme halt nach Ústí, aber wenn ich nach Ústí komme, wie viele Kilometer sind das hier? Auch das kriegen wir schnell raus. Dann würde ich jetzt hier feststellen, Ústí ist 63 Kilometer von Dresden entfernt. Dann würde ich aber vielleicht mal versuchen, irgendwie es bis nach Döbeln zu schaffen. Döbeln ist 47 Kilometer, also das habe ich auf jeden Fall schon mal. Da bin ich schon auf halbem Wege in Leipzig. Also das weiß natürlich die Breitensuche in dem Moment nicht. Aber das ist eben die Idee, ja, quasi man zieht halt so einen Suchkreis auf um Dresden, der schrittweise immer größer wird und irgendwann wird man Leipzig treffen und dann hat man halt den Ort, den man haben will und hat es nicht bis nach Kenia geschafft, weil von Dresden nach Leipzig ist einfach kürzer ist als von Dresden nach Kenia.
Ja.
Das ist halt, also grundsätzlich will man sowas Breitensuchartiges machen, allerdings ist halt der Punkt, sowohl Breiten- als auch Tiefensuche sind, wie wir vorhin gesagt haben, uninformierte Suchalgorithmen. Also die haben keine Vorstellung davon, was eigentlich das Ziel ist. Die wollen nur alles mal absuchen. Oder ich meine, wollen ist jetzt auch schon, ja, ich unterstelle hier Intelligenz bei einem Ort, der nicht da ist, aber das ist bei Computern ja allgemein so ein Problem. Was wir stattdessen haben wollen, ist ein informierter Suchalgorithmus. Wir können uns ja zum Beispiel vorstellen, jetzt so auf einer ganz intuitiven Ebene halt, wir schreiten halt irgendwie verschiedene Optionen ab, von Dresden nach Leipzig verschiedene Knoten und wissen aber bei jedem Knoten auch, wo der ist. Also wenn ich jetzt halt sage, wie meine Breitensuche schafft es von Dresden nach Döbeln, dann sind ja mit diesen Orten auch Geokoordinaten verbunden. Und ich kann ja dann eine Vorstellung entwickeln, weil ich ja weiß, wo mein Ziel ist. Und auch Leipzig hat eine Geokoordinate. Kann ich mir halt eine Vorstellung entwickeln, ob das zumindest mal so ungefähr auf dem richtigen Weg ist. Also wenn ich halt irgendwie 50 Kilometer von Dresden weg bin in Döbeln, dann ist das wahrscheinlich ein besserer Fortschritt, weil ich tatsächlich auf fast halbem Wege nach Leipzig bin, als wenn ich 50 Kilometer von Dresden weg nach Tschechien rübergehe, weil das ist einfach komplett die falsche Richtung. Und dann könnte ich halt vielleicht auf die Idee kommen, dass das erste zumindest erstmal vorläufig eine bessere Idee ist als das hintere. Das ist ein Grund, warum man eben hier einen informierten Suchalgorithmus haben will. Und der klassische Algorithmus, so der ja eigentlich allererste Wegfindungsalgorithmus, den man so implementiert, ich weiß auch, wann ich den im Studium das erste Mal implementiert habe, ist der Dijkstra-Algorithmus. Edgar Weg Dijkstra haben wir schon mal erwähnt, vor irgendwann mal. Der kommt immer mal wieder vor in der Informatik. Das ist einer der Urväter der Informatik, dieses ganzen mathematischen Grundgebietes dazu. ein niederländischer Informatiker, ja, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt damals schon Informatiker hieß, als er damit angefangen hat. War vielleicht im Zweifelsfall Elektrotechniker mit mathematischer Inklination oder sowas, ne, wie sich das halt so in den 50er, 60er Jahren oftmals ergeben hat.
Ja.
Und eben dementsprechend natürlich einer der ersten Wegfindungsalgorithmen nach ihm benannt, ja, wahrscheinlich, weil das einfach noch ein neues Thema war, mit dem man sich das erstmal auseinandersetzen musste. Aber der Dijkstra-Algorithmus ist nicht schlecht, der ist ganz clever, der wird in Variationen heute immer noch verwendet. Der ist, naja, so ein bisschen informiert. Der ist noch nicht tippitoppi informiert.
Ja.
Aber der geht zumindest mal davon aus, wir haben einen Graphen, wie vorhin beschrieben, mit Kanten, die in Entfernungsinformationen dran stehen haben. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir hier auf den Dijkstra-Algorithmus raufklicken, genau, dann sehen wir hier eine Animation von diesem Algorithmus und wir sehen halt, dass die Kanten hier nicht nur einfach irgendwelche Linien sind, sondern die haben auch eine Zahl dran stehen. Also hier in dem obersten Beispiel zum Beispiel sehen wir einen Graphen mit 6 verschiedenen Knoten von 1 bis 6 durchnummeriert und der Knoten 1 hat eine Kante zum Knoten 6 mit einer Beschriftung von 14, was dann eben bedeutet 14 Kilometer. Und also man könnte von 1 direkt zu 6 gehen und das ist 14 Kilometer. Man kann allerdings von 1 auch zu 3 gehen, das sind 9 Kilometer. Und von 3 dann zu 6, das sind 2 Kilometer. Also man könnte dann in dieser Art und Weise feststellen, dass halt der kürzeste Weg von 1 zu 6 nicht der direkte Weg ist, sondern der Umweg über 3. Das ist vielleicht nicht so ganz intuitiv, jetzt wenn man das einfach nur so als Graph hier auf der direkt aufgezeichnet sieht, weil natürlich, wenn ich 3 Knoten habe und male direkte Linien dazwischen, dann ist halt die direkte Verbindung immer die kürzeste, weil das ist wie Geometrie funktioniert im euklidischen Raum.
Ja.
Hingegen in der tatsächlichen Welt kann das ja tatsächlich der Fall sein, dass ein Umweg kürzer ist, sofern halt die Straße irgendwelche wilden Schnörkel macht oder sowas. Also wenn ich mir jetzt halt vorstelle, es gibt irgendwie in einer idealisierten Welt hier nur Dresden, Chemnitz und Leipzig. Und ich wollte jetzt von Dresden nach Leipzig, dann wäre natürlich die intuitive Antwort, dass man die direkte Straße nehmen soll. Aber wenn die Straße einfach ständig nur in Serpentinen sich hin und her schlängelt, dann kann es halt tatsächlich am Ende kürzer sein, von Dresden nach Chemnitz und dann nach Leipzig zu fahren, obwohl das halt Luftlinie deutlich weiter ist. Einfach weil dann die Straße tatsächlich am Ende kürzer ist durch diese ganzen blöden Serpentinen, die andere Strecke macht. Oder halt alternativ, weil ich dann halt weniger Fahrzeit habe. Eventuell kann es auch zum Beispiel sein, die Strecke von Dresden nach Leipzig hat irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 aus irgendwelchen Gründen, aber die von Dresden nach Chemnitz und von Chemnitz nach Leipzig ist alles unbegrenzt. Da kann man halt, da ist kein Tempolimit, da kann man so schnell fahren, wie man will. Und deswegen ist man trotzdem schneller da. Das sind ja alles Abwägungen, die existieren können. Oder halt einfach auch sowas wie Stau. Ne? Ich habe jetzt gesagt, ein Tempolimit, aber es kann auch genauso gut sein, dass von Dresden nach Leipzig Stau ist und dann das Navi einem lieber empfiehlt, fahr mal lieber bei Chemnitz.
Ja.
So kann man sich das ja klar machen, dass das eine Sache ist, die real existieren kann.
Man merkt jetzt halt schon relativ schnell, da kommen dann relativ viele so, kommt drauf ans mit rein. Ne? Also,
ja.
Das ist ja was ich mich früher häufig gefragt habe, ist, warum dauert das denn eigentlich so lange? Warum braucht denn eigentlich so ein blödes Navigationssystem so lange, den richtigen Weg rauszufinden? Das war natürlich früher auch noch schlimmer, aber es ist natürlich so, dass man das, sobald man das mathematisch beschreiben muss, nicht mehr mit irgendwelcher räumlichen Intuition arbeiten kann oder so, was mir das Menschen tun würden. Also ich merke das jetzt schon, man muss schon sehr aufmerksam sein, um auch der Anordnung von den Punkten zu folgen, so wie du sie beschreibst. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo viele Leute.
Ich empfehle auf jeden Fall, sich die Bilder anzugucken, die wir in den verlinkten Artikeln sind.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, halt das, wo so viele Leute so ein bisschen Probleme haben, sich vorzustellen, wie kompliziert das eigentlich ist. Und warum auch zum Beispiel das Handelsreisendenproblem so ein Riesenproblem ist. Ne? So eine Riesennummer.
Das Handelsreisendenproblem, da du es jetzt schon erwähnt hast, führen wir es auch kurz ein. Eines der klassischen schwierigen Probleme in der Informatik, also eins, was Optimierung widersteht, so ein bisschen, auf eine bestimmte Art und Weise, hatten wir schon mal NP-Härte eingeführt. Ich glaube, in irgendeinem Kontext? Hatten wir nicht schon mal über P gleich NP geredet? Nee, ich habe es auf der Notiz gehabt. Dann lassen wir es vielleicht nur dabei, das erwähnt zu haben und lassen es mal für später. Ich habe es in meinen Notizen drin stehen, als ein mögliches Thema mit dem Kommentar, könnte vielleicht zu schwer sein.
Okay, ja.
Aber in Anbetracht dessen, dass wir jetzt schon über das Handelsreisendenproblem reden. Das Handelsreisendenproblem ist auch wieder ein Problem, was auf Graphen basiert. Wir haben einen Graphen, der ja wahrscheinlich dann auch so ein Distanzgraph ist, eventuell. Also so etwas soll auch wohl zwischen den verschiedenen Knoten dann Distanzen dran stehen. Und wir fragen uns, was ist der kürzeste Weg, der alle Knoten abläuft? Also ich möchte, wenn ich meinetwegen 10 Städte irgendwie habe auf dieser Karte, die alle mit Kanten verbunden sind, ich möchte alle 10 Städte besuchen und ich möchte die geringstmögliche Strecke zurücklegen, um alle zu besuchen. Man kann sich ja zum Beispiel intuitiv vorstellen, dass das ein praktisches Problem ist, wenn ich so etwas vorstelle wie Paketaustrager. Die haben irgendwie 20 Pakete und halt 20 Adressen, wo sie die hinbringen müssen, und die möchten eine möglichst kurze Route wählen oder halt, was auch immer kurz heißt. Auch das kann ja wiederum heißen, man optimiert vielleicht auf weniger Spritverbrauch, man optimiert auf, ich weiß zum Beispiel, UPS bekanntermaßen war irgendwann mal, hatte ich mal die Geschichte gesehen, dass die darauf optimieren, möglichst oft nur rechts abzubiegen und nicht links, ja, weil rechts abbiegen für gewöhnlich schneller geht. Ja. Dadurch, dass man weniger Gegenverkehr kreuzt.
Ja.
Und das wäre auch ein Optimierungsziel, was man in den Kantengewichten dann halt darstellen kann. Und eben ja, die Frage halt, wie man halt so eine entsprechende Strecke durch den Graphen findet, die alle Knoten mal besucht. Und das ist ein, auf eine bestimmte Art und Weise, die ich jetzt nicht näher ausführe, ein Problem, was sich Optimierung widersetzt. Also zum Beispiel, man kann das auf eine, man kann eine clevere Optimierung vornehmen, aber man kann es nicht, man kann nicht die algorithmische Komplexität ändern von dem Problem. Das hat man mal eingeführt in Folge 29. Man kann es nicht von einem exponentiellen oder auf jeden Fall mehr als, schlimmer als polynomiellen Problem zu einem polynomiellen Problem machen. Das ist halt immer so ein Problem, was, wenn man halt mehr Knoten hinzufügt zum Problem, immer sehr viel schneller, schlimmer wird, als man es eigentlich gerne hätte.
Ja, genau.
Also,
ja,
das dabei lasse ich es jetzt mal. Der Dijkstra-Algorithmus, wie gesagt, operiert also auf Graphen, ja, mit unseren Orten als Knoten und Kanten, die ein Gewicht haben, also halt eine gewisse Strecke, eine Länge zum Beispiel oder halt was auch immer das halt ist. Und man möchte einen Pfad finden von einem gegebenen Startknoten zu einem gegebenen Endknoten, sodass die Kanten, die man durchläuft, ein möglichst geringes Gewicht haben. Und wie das jetzt hier abläuft, wiederum, ich empfehle durchaus, sich die Grafiken anzugucken, die hier nebenbei durchlaufen, weil ich versuche es irgendwie zu beschreiben, dass es vielleicht sich auch in der Vorstellung funktioniert. Wir fangen natürlich an bei unserem Startknoten. Das ist der erste Knoten, den wir besucht haben. Wir werden wahrscheinlich feststellen, dass das nicht auch unser Ziel ist. Ich meine, wenn das auch das Ziel ist, dann ist die Sache relativ einfach. Aber angenommen, es ist nicht das Ziel. Suchen wir uns jetzt einen nächsten Knoten aus, den wir besuchen. Und im Dijkstra-Algorithmus ist das einfach der nächste Knoten, der das geringste Kantengewicht hat. Also ich sehe hier in unserem Beispiel, unser Knoten 1 hat hier drei Kanten, die ausgehend sind von ihm. Eine Kante mit Gewicht 7, eine mit Gewicht 9, eine mit Gewicht 14. Wir wählen also die Kante 7. Der Grund, warum wir das tun, ist, dass wir auf diese Weise einen Knoten erreichen. Und wir haben jetzt diesen Knoten erreicht auf dem Weg, der definitiv zu diesem Knoten der kürzest mögliche Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg, den ich jetzt nehmen könnte. Ich habe ja vorhin beschrieben, eventuell ist es mal manchmal sinnvoll, einen Umweg zu nehmen, um etwas kürzer zu erreichen, mit einem geringeren Kantengewicht. Das geht jetzt hier nicht, weil von dem ersten Knoten, wie gesagt, habe ich den Knoten 2, den ich mit Gewicht 7 erreichen kann, und dann halt noch Kanten mit 9 und 14. Das heißt, jeder andere Weg ist mindestens mal mit einem Gewicht von 9 belastet. Es geht einfach nicht geringer, weil ich ja eine von den anderen Kanten ansonsten wählen müsste. Und die haben mindestens ein Gewicht von 9. Also den Knoten 2 erreiche ich mit dem Gewicht 7 und es geht einfach nicht besser. Ich habe jetzt zu diesem Knoten den besten Weg bestimmt. Es ist jetzt nicht das Ziel der ganzen Sache, weil natürlich ist das nicht mein Ziel, wo ich hin will. In diesem Beispiel hier geht es darum, den Knoten 5 zu erreichen, nicht den Knoten 2. Aber wir können uns das mal merken. Wir wissen jetzt also, der Knoten 2 ist mit einer Distanz von 7 erreichbar. Wir markieren diesen Knoten als besucht und jetzt gehen wir im Prinzip genauso weiter. Wir fragen uns jetzt als nächstes, was ist der nächste Knoten, den ich von meinen bereits besuchten Knoten erreichen kann, mit der kürztmöglichen Distanz. Also ich kann hier in dem Beispiel sehen, ich könnte von diesem Knoten 2, gibt es eine Kante, die zum Knoten 3 führt mit einem Gewicht von 10. Da wir bereits ein Kantengewicht von 7 abgelaufen sind, haben wir also ein Gesamtgewicht von 17, um zum Knoten 3 zu kommen, wenn wir über 2 gehen. Allerdings stellen wir ebenfalls fest, dass von 1 auch eine Kante geht direkt zu 3 und diese hat ein Gewicht von 9. Das heißt also, das ist jetzt der nächstbeste Weg, den wir machen können. Wir gehen von 1 direkt zu 3 anstatt von 2. Also es handelt sich in dem Fall, ja, wir sehen halt, wie es ein bisschen eine Breitensuche ist. Wir sind halt nicht darauf verengt, jetzt unbedingt von 2 weitergehen zu wollen, weil das der Knoten war, den wir zuletzt besucht hatten. Sondern wir gehen jetzt doch erstmal von woanders weiter. Wir gehen von unserem Startknoten zu Knoten 3, weil wir festgestellt haben, das ist jetzt die kürzeste Möglichkeit, dahin zu kommen. Es gibt keinen anderen Knoten, außer den, die wir schon besucht haben, den wir jetzt erreichen können mit einem kürzeren Weg. Wir gehen also zu 3, merken uns, dass wir von 1 gekommen sind mit einem Gesamtfahrtgewicht von 9 und dann gehen wir wieder weiter. Und so läuft das jetzt halt immer weiter. Wir gucken uns immer von dem bereits besuchten Knoten an, welchen Knoten kann ich als nächstes erreichen mit dem kürzestmöglichen Weg von allen möglichen Wegen, die ich jetzt direkt wählen kann, wenn ich von einem bereits besuchten Knoten einen weiteren Schritt tue. Und eben dadurch, wie ich diese Suche mache, dass ich immer sortiere quasi nach dem geringstmöglichen Pfadgewicht, finde ich zu jedem Knoten, den ich jemals besuche, sofort implizit den kürzesten Weg, der möglich ist. Irgendwann wird es dann halt passieren, dass ich mehr oder minder zufällig dann halt den Zielknoten finde. Und an dem Punkt bin ich natürlich fertig. Und das Ergebnis ist dann halt klar, weil ich zu jedem Knoten weiß, wie ich da hingekommen bin. Und dann kann ich quasi einfach rückwärts laufen, bis ich beim Startknoten ankomme und habe meinen Weg vollständig. Ja. Also wenn ich mir das jetzt halt ein Beispiel von Dresden halt vorstelle, ja, passiert halt genau das, was ich schon beschrieben hatte, im Prinzip mit meinem Suchkreis. Ich finde halt, neben Dresden ist vielleicht der nächstmögliche Ort Radebeul. Merke mir, dass ich da irgendwie 5 Kilometer hinlaufen muss. Dann ist der nächstmögliche Ort Freital, wo ich vielleicht 6 Kilometer hinlaufen muss. Dann stelle ich als nächstes fest, dass ich von Radebeul nach Coswig komme und das ist der kürzestmögliche Weg von Dresden nach Coswig mit irgendwie 10 Kilometern oder was das sind. Ich schätze jetzt einfach nur hier ganz vage Zahlen ab und ich gehe jetzt natürlich auch nicht, ich kann jetzt natürlich beliebig reinzoomen. Für den Zweck der Beschreibung bleibe ich jetzt mal bei Stadtnamen, anstatt irgendwie noch auf Straßen- und Hausnummern zu gehen.
Ja.
Oder Kreuzungen oder was auch immer. Und auf diese Art und Weise halt dehnen wir halt unseren Suchkreis quasi aus. Also was halt die Breitensuche macht, machen wir jetzt halt auch. Nur, dass wir halt quasi uns informieren dadurch, wie die Distanzen sind. Also wenn jetzt eine hypothetische Kante wäre zwischen Dresden und New York mit einem Flug, der 10.000 Kilometer lang ist, dann wäre das schön und gut und dann könnten wir das in Betracht ziehen, aber das würde nicht dazu führen, dass wir jetzt plötzlich nach New York springen und dort auch noch anfangen, Kram zu durchsuchen, um dann eventuell einen anderen Flughafen zu finden, mit dem wir wieder zurückkommen. Das wäre zwar theoretisch ein Weg nach Leipzig zu kommen, aber halt auf jeden Fall nicht der kürzeste, sondern wir werden halt immer erst die kürzesten Wege bevorzugen. Wir werden zwar unseren Suchkreis halt so lange ausdehnen, bis wir, also ich meine, von Dresden nach Leipzig sind das doch irgendwie gerne, gut und gerne 130 Kilometer oder was, 113 Kilometer.
Warte mal, habe ich jetzt nicht
auf? Der Kreis wird sich hier, wird auch Cottbus einschließen und sowas.
Ja.
Aber dann, sobald wir halt Leipzig finden, ist dann halt die Suche vorbei. Und wir wissen halt, wir gehen einfach zurück und sehen, okay, also nach Leipzig sind wir über Brandis und Wurzen und Dahlen und Oschatz und Riesa und so weiter gekommen. Und haben dann den Weg quasi rückwärts durchbuchstabiert.
Ja. Habe ich jetzt schlecht aufgepasst oder ist Entfernung gleichbedeutend mit Wichtung gerade?
In dem Fall jetzt ja, weil ich jetzt auf so eine Karte gucke, ne?
Ja, okay.
Gut. Also halt Kantengewicht, in dem Fall heißt halt einfach ja, wie lang die Kante ist, also ja, also quasi wie schwer es halt ist, durch die Kante durchzukommen. Im einfachsten Fall natürlich, wenn ich mich gleichmäßig bewege, ist halt einfach die Distanz halt ein Maß dafür, wie schwer es ist, eine bestimmte Kante lang zu laufen.
Ja.
Wie
ja.
gesagt, das kann halt auch, man kann halt auch stattdessen sowas sagen wie Zeit. Wäre dann halt, wenn man so etwas wie Geschwindigkeitsinformation berücksichtigen möchte, im Zweifelsfall lieber die Autobahn nehmen, die einen leichten Umweg macht, anstatt die Landstraße, die geradewegs durchgeht.
Ja.
Oder eventuell hat man, wie gesagt, auch sowas wie Energieverbrauch, kann man ja eventuell auch einschätzen. Also, dass man vielleicht sagt, auf einer Autobahn, wo immer 120 ist, verbraucht man weniger Sprit, als auf einer, wo ständig Tempolimit anfängt, aufhört und so weiter.
Ja, genau. Das wird dann halt relativ schnell interessant, ne? Also, diese Wichtung alleine nur festzulegen, ist halt interessant. Wenn du da noch eine Scenic Route mit reinbringst ja. oder sowas, dann wird es halt richtig, richtig spannend. Ja.
Okay. Es ist halt wieder dieses klassische Fall von, es ist halt so fraktal, wo man auf beliebige Ebenen reinzoomen kann.
Ja.
Und ja nun auch, dass der Dijkstra-Algorithmus an sich halt ein Baustein ist, der dann immer in einem größeren System vorkommt. Also der sagt halt nur, ich habe einen Graphen mit Kantengewichten, mit dem ich was anfangen kann. Und dann ist halt die Frage, wo kommen diese Kantengewichte her, was heißen die? Das muss halt von irgendwo anders kommen. Das ist dann halt Teil der Applikation. Genauso wie auch ein Sortieralgorithmus halt einfach nur sagen kann, ich will wissen, ich muss irgendwie zwei Elemente vergleichen können, ob sie kleiner und größer sind, ich muss sie austauschen können. Und der Sortieralgorithmus als solcher interessiert sich jetzt nicht dafür, nach welchem Kriterium man die Bücher sortiert, ob man die jetzt nach Titel oder nach Buchlänge oder nach Farbe des Einbandes oder was auch immer sortiert.
Ja, genau, richtig. Aber dann ist es natürlich wieder, man erzeugt sich halt ein extra Problem, damit erstmal eine Möglichkeit festzulegen, diese Wichtung zu ermitteln. Ja. Aber ja, okay.
Genau. Das ist der Dijkstra-Algorithmus. Der klassische nächste Schritt ist dann vom Dijkstra-Algorithmus überzugehen zum A-Stern-Algorithmus. Warum ist der eigentlich A-Stern? Das ist mir auch noch nicht richtig bekannt. Ich dachte, ich hatte jetzt im Hinterkopf gerade, dass der nach einem Informatiker namens Aho benannt ist, aber das ist oftmal nicht der Fall, weil ich sehe hier gerade, der A-Stern-Algorithmus wurde von Peter Hart, Nils Nilsson und Bertram Raphael beschrieben. Alle diese Personen heißen nicht Aho. Es gibt aber doch einen Aho-Algorithmus. Das kriege ich jetzt mal kurz live raus. Ich gebe Aho-Algorithmus rein. Das erste Ergebnis ist A-Stern-Algorithmus. Was hat denn das hier? Was passiert? Ich weiß nicht, warum er mir das vorschlägt. Kann mir das die englische Wikipedia erklären? Kann sie auch nicht. Was passiert? Ich weiß nicht. Oder vielleicht ist es einfach irgendwie so ein Mandela-Effekt und das stimmt einfach überhaupt nicht. Und ich denke jetzt mir gerade nur Quatsch aus. Nein. Der A-Stern-Algorithmus ist ähnlich zum Dijkstra-Algorithmus, aber er ist noch ein bisschen mehr informiert. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, irgendwie der Dijkstra-Algorithmus ist ein bisschen informiert, aber nicht so super informiert, weil wir halt wirklich nur nach Distanz gehen und spannen halt einfach so einen Suchkreis auf um Dresden herum, wenn wir irgendwie unsere Suche nach Leipzig machen und gehen dann halt im Zweifelsfall, wie gesagt, Leipzig ist 113 Kilometer westlich von Dresden.
Mhm.
Und zum Vergleich halt ist Cottbus irgendwie etwas mehr als 100 Kilometer nördlich von Dresden. Es hilft natürlich überhaupt nichts, dementsprechend von, oder nicht nördlich, sondern eher nordöstlich. Es hilft also überhaupt nichts, von Dresden erst nach Cottbus und dann nach Leipzig zu gehen. Also dann ist das halt einfach eine viel größere Distanz, völlig unsinnig. Aber weil die Entfernung von Dresden nach Cottbus geringer ist als die von Dresden nach Leipzig, werden wir erst Cottbus finden, wenn wir mit dem Dijkstra-Algorithmus durchgehen, bevor wir nach Leipzig kommen. Das ist natürlich Käse, das könnten wir uns eigentlich sparen. Der A-Stern-Algorithmus führt dann noch so eine extra Ziselierung hinzu zum Dijkstra-Algorithmus, dass wir nicht nur fragen können, was ist zwischen zwei nebeneinander liegenden Knoten, also zwei Knoten mit einer Kante dazwischen, die Entfernung, sondern auch, dass wir so eine Heuristik fragen können, wir sind jetzt gerade hier bei dem Knoten, sind wir so ungefähr auf dem richtigen Weg. Also was ist denn noch so ungefähr die Distanz zum Ziel? Wenn wir jetzt irgendwie gerade Cottbus uns angucken, wie groß ist denn die Entfernung von Cottbus zu Leipzig? Ach du meine Güte, das sind ja 200 Kilometer, das ist ja völlig die falsche Richtung. Was machen wir hier? Ne? Und können uns dann eben stattdessen entscheiden, wenn wir halt die Wahl haben, von Dresden aus irgendwie erstmal nach Riesa zu gehen oder halt nach Bautzen zu gehen, dann können wir feststellen, Riesa liegt zwischen Dresden und Leipzig, ist näher am Ziel dran und Bautzen ist halt auf der völlig falschen Richtung. Also gehen wir erstmal lieber nach Riesa und dann gehen wir halt auch von da lieber erstmal nach Oschatz und Wurzen weiter, anstatt halt irgendwie in Bautzen zu versuchen, auch wenn es theoretisch halt einer der nächsten Knoten wäre. Also dass wir uns auf die Weise halt so ungefähr in die richtige Richtung ausrichten. Das heißt natürlich nicht, dass wir knallhart einfach nur in eine Richtung gehen, weil das kann ja eventuell auch gar nicht möglich sein. Eventuell ist da irgendwie eine Grenze, die dazu führt, dass wir einfach nicht geradewegs durchkommen. Vielleicht im einfachsten Fall ist irgendwie die direkte Autobahn von Dresden nach Leipzig halt gesperrt. Und wir können einfach absolut keinen Weg dadurch finden gerade. Und dementsprechend müssen wir halt einfach den Umweg über Chemnitz nehmen. Aber wir versuchen es halt erstmal direkt durch. Und wenn das halt nicht geht, dann nehmen wir halt dann irgendwie den nächstbesten Umweg, bis wir irgendwann tatsächlich einen Weg finden. Wiederum, wenn man sich hier das Beispiel vom R-Stern-Algorithmus anguckt, dann sieht man hier eine Illustration, wo eine Wegfindung von einem Punkt von unten links zu einem Punkt oben rechts gemacht wird. Und es ist eine L-förmige Wand in der Mitte, sodass man nicht direkt langlaufen kann, sondern man würde stattdessen dann in einer Ecke stecken bleiben, wenn man sich einfach nur so wie so ein Magnet angezogen fühlen würde.
Ja.
Und stattdessen eben kriegt dann der Algorithmus dementsprechend mit, dass er halt nicht diesen direkten Weg wählen kann, sondern sich ein bisschen zur Seite ausweichen muss, bis er irgendwann es tatsächlich schafft, um das Hindernis drumherum zu laufen. Das ist tatsächlich, wenn ich mir die Animation gerade so angucke, nicht allzu effizient, wie er das macht. Also er tendiert nicht so sehr zum Ziel, wie ich das erwartet hätte, aber das ist dann natürlich auch wieder die Kunst, wie man diese Heuristik wählt. Und dafür der eingangs erwähnte Blogpost, den du schon in der Motivation erwähnt hattest, da kann man sich das dann angucken in der Praxis. Tatsächlich ist das genau dasselbe Diagramm, was wir eben gerade schon hatten hier von den Entwicklern von Factorio. Ich sage jetzt einfach mal, ohne jetzt so tief in das Thema einzusteigen, einfach ein Computerspiel, in dem auch Pfadfindung vorkommt, also wo es vom Computer gesteuerte Einheiten gibt, die gerne Wege finden möchten, die sich entscheiden möchten, einen bestimmten Ort zu erreichen und dann halt einen sinnvollen Weg wählen wollen. Und man sieht ja auch so ein Beispiel von einer computergesteuerten Einheit, die hier vor so einer L-förmigen Wand steht und halt dementsprechend, wenn sie den direkten Weg gehen würde, einfach in der Ecke stecken bleiben würde und die sich dann halt dementsprechend stattdessen entscheiden muss, halt drumherum zu laufen. Und dann kann halt das Problem halt eventuell sein, dass halt die Karte, die da in dem Spiel vorkommt, sehr, sehr groß sein kann und dementsprechend dann halt die Frage sich stellt, wie man diese Wegfindungssuche effizient machen kann. Und das wird hier halt beschrieben und entsprechende Videos werden gezeigt. Das kann man sich eventuell noch als weiteres Lesematerial angucken.
Jo.
Und damit haben wir eventuell jetzt ein Gefühl aufgebaut, was es mit Graphen auf sich hat, was eine Breiten- und eine Tiefensuche ist, ja, wie man damit Wegfindung gestalten kann. Ich will natürlich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, wenn ich eine Wegfindung hier in OpenStreetMap und dergleichen mache, will ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass das exakte Algorithmen sind, die vorkommen, sondern das ist natürlich auch ein aktives Forschungsfeld, wo immer noch Innovationen stattfinden können und wo es auch gerade in solchen Skalen auch darauf ankommt, nicht nur eine sinnvolle Strategie zu haben, den Graphen zu durchlaufen, sondern auch erstmal eine sinnvolle Strategie, wie man die Daten dafür ablegt und so etwas, also wie man die Daten indexiert, weil natürlich, wenn man die ganze Welt darstellt, man ist mit ungleich mehr Knoten und Kanten zu tun hat, als in diesen Beispielen, die wir hier in den Wikipedia-Animationen gesehen haben.
Das ist tatsächlich eigentlich eine wirklich gute Frage. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie würde ich das denn eigentlich angehen? Wahrscheinlich würde ich erstmal die Entfernung auf der Erdoberfläche ermitteln und dann gestaffelt nach der Entfernung versuchen, irgendwie mit verschiedenen Ansätzen daran zu gehen, ne? Hm. Naja, interessant.
Ich könnte jetzt halt auch anfangen zu spekulieren, aber ich glaube, das ja, wäre nicht sehr gewinnbringend. Ich will nicht mehr Kompetenz vortäuschen, als hier tatsächlich vorliegt.
Nee, das war jetzt auch nur meine allererste Idee. So.
Ja. Ja. Ja, ne?
Naja, okay.
Jedenfalls ist hiermit die heutige Folge verhandelt. Und ich würde sagen, die nächste Folge suchen wir dann möglichst effizient in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Das machen wir so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas analysieren möchte, wie über wie viele Ecken bin ich befreundet mit ich werde mir eine Person überlegen, dann den Satz nochmal sauber sagen.
Ja. Kevin Bacon zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Du kennst die Bacon-Zahl,
ja, genau. Ja. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel fragen will, über welche...